es ist sehr cool, mit euch Gottesdienst feiern zu dürfen. Es ist sehr genial, einen Gott zu haben, den wir feiern können, mit dem wir in einer Beziehung sind. Ich liebe das, sonntags morgens hierher zu kommen und einfach das, was ich unter der Woche allein tun darf, hier in Gemeinschaft zu tun, ist einfach genial. Ich habe heute Morgen, wenn ich mich hier dann mal wirklich sortiert habe, erstmal eine kleine Umfrage an euch. Liebe Sarah, dafür darfst du schon das erste Bild bringen. Es passt jetzt nicht so zum Lobpreis, vielleicht nicht direkt, zumindest meint man es nicht. Eine Frage an euch, Hände hoch. Wer von euch glaubt, dass Zorn eine Sünde ist? Ja, sind schon ein paar. So, nächste Frage. Wer von euch glaubt, dass Zorn keine Sünde ist? Auch ein paar. Ich kann schon mal vorwegnehmen, die Antwort ist ja und ja. Das haben wir ziemlich oft bei uns im Haus des Herrn, dass die Antwort ja und ja ist, obwohl es sich scheinbar widerspricht. Wir sind heute, also wir sind immer noch in der Predigtreihe zum Epheserbrief, Leben im Licht ist die Predigtreihe und wir sind diese Woche bei Epheser 4, 26 bis 27 angekommen. Wer da mitlesen möchte, kann das aufschlagen. Und zwar steht da in Vers 26 und 27, wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Und ich habe mich die letzte Woche ziemlich viel mit Zorn beschäftigt. Ihr werdet vielleicht später sehen, ob es mir gut getan hat oder ob es mir geschadet hat. Wer weiß. Was ich schon mal rausgefunden habe, ist, dass es wohl kein Forschungszweig zum Thema Zorn gibt. Wie Michi letzte Woche festgestellt hat, gibt es einen Forschungszweig zum Thema Lügen. Dazu habe ich bei Zorn nichts gefunden. Trotzdem gibt es ziemlich viel über Zorn zu sagen. Und da ist auch ziemlich viel Z drin, wie in unserer deutschen Sprache. Deshalb zwitschert das hier so. Das Erste, was ich gemacht habe, ist ein bisschen nachzuschauen, okay, wie könnte man den Zorn überhaupt definieren? Und das macht unter anderem der Duden. Und der Duden beschreibt Zorn als einen heftigen, leidenschaftlichen Unwillen über etwas, was jemand als Unrecht empfindet oder was seinen Wünschen zuwiderläuft. Da kannst du klicken, genau, das ist schon das Erste. Die zweite Beschreibung habe ich gefunden in einem Buch, das ich zu dem Thema gelesen habe, zumindest teilweise. Das ist von Gary Chapman, den kennt ihr wahrscheinlich von den 5 Sprachen der Liebe. Der hat auch ein Buch über Ärger geschrieben, das nennt er die andere Seite der Liebe. Also nicht das Gegenteil, sondern eine andere Form der Liebe. Und er sagt, Ärger, sagt er, sind die Gefühle, Gedanken und körperlichen Anspannungen, die wir erleben, wenn wir glauben, dass wir oder jemand anderes unfair behandelt wird. Also Ärger sind die Gefühle, Gedanken, körperlichen Anspannungen, die wir erleben, wenn wir glauben, dass wir oder jemand anderes unfair behandelt wird. Dann wollen wir uns natürlich nicht nur anschauen, was wir so und heutzutage über Zorn und Ärger denken, sondern viel wichtiger ist, was sagt denn die Bibel überhaupt darüber? Und in unserem Vers, da kommt zweimal im Deutschen das Wort Zorn vor, das sind aber zwei unterschiedliche Worte im Griechischen. Das ist einmal das Wort Orge, das steht am Anfang des Verses und je nach Kontext kann das benutzt werden als jemanden provozieren, jemanden wütend machen oder passiv ausgedruckt, dass ich aufgebracht werde über etwas oder jemanden, also jemand macht mich zornig. Oder verärgert sein, wütend sein. Und dieses Wort Orge, das beschreibt eher einen Gemütszustand als eine Handlung, die aus etwas hervorkommt. Also das ist ein innerer Zustand. Dann das zweite Wort, das in unserer Bibelstelle drinsteht, ist Paroxismus. Und das drückt eine sehr intensive Haltung aus. Also das ist eine starke Verärgerung, ein starker Zorn, Wut, Grimm, eine Verbitterung. Wenn Ärger lange Zeit hatte, um zu bestehen, dann bekommt man Paroxismus. Das ist ein sehr, sehr intensives Gefühl. Und das ist etwas eher Anhaltendes. Also wenn wir diese Bibelstelle lesen, steht im Deutschen, zürnet und sündigt nicht, lasset die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Und im Griechischen steht orge, also zürne und sündige nicht, lass die Sonne nicht über deinem Paroxismus untergehen. Also es sind zwei Worte, die eine unterschiedliche Intensität haben. Ganz neutral, das sieht auch die Wissenschaft so, kann man sagen, Zorn ist eine natürliche Gefühlsregung. Zorn ist der angemessene Ausdruck der Missbilligung von Unrecht. Also wenn dir jemand Unrecht tut, dann ist es erstmal angemessen, wenn Zorn in dir hochkommt. Das ist eine ganz natürliche Reaktion. Wenn du hörst, dass Christen verfolgt werden in Nordkorea, dann sollte das dich nicht kalt lassen, sondern dann sollte das etwas mit dir machen. Und das ist Zorn. Wenn du hörst, dass dein Freund, deine Freundin, die vielleicht nicht aus Deutschland kommt, ungerecht behandelt wird, weil sie Ausländerin ist, weil er Ausländer ist, dann sollte es dich verärgern. Und es ist richtig so. Du stimmst damit der Gerechtigkeit zu und nicht der Ungerechtigkeit. Und ganz neutral gesagt, Zorn dient zum Schutz. Zorn dient dazu, dass wir uns verteidigen, wenn wir angegriffen werden. Also erstmal, ja, Zorn ist keine Sünde. Nicht immer. Zorn kann was ganz Angemessenes sein auf eine Ungerechtigkeit und Zorn dient dir zum Schutz. Und die Bibel, die spricht auch ziemlich viel über Zorn, die spricht von Zorn von Menschen, aber die spricht auch sehr viel und sehr häufig über Zorn, den Gott verspürt. In Römer 1,18 steht, denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Wesen und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Und Johannes 3,36, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Also Gott verspürt Zorn. Gott hat Zorn. Und die Grundlage für Gottes Zorn liegt in seinem Wesen, liegt in seiner Heiligkeit und liegt in seiner Liebe. In seiner Heiligkeit, weil Gott absolut heilig, das heißt sündfrei ist. Er ist absolut anders, als wir sind. Wir sind sündig und er ist absolut sündfrei und gerecht. Und alles, was dem nicht entspricht, richtet sich gegen Gott, widerspricht ihm. Und also sein Zorn entspringt seiner Heiligkeit. Weil er heilig ist, geht sein Zorn auf die Unheiligkeit zurück oder auf die Sünde zurück. Und es entspringt seiner Liebe. Also die Sünde richtet sich gegen seine Gerechtigkeit und führt zum Tod. Und weil er seine Kinder liebt und das Beste für sie möchte, richtet sich aus Liebe sein Zorn gegen die Sünde. Weil er zum einen nicht möchte, dass wir den ewigen Tod erleben und weil er uns schützen möchte davor, dass andere uns verletzen. Also sein Zorn entspringt seiner Heiligkeit und seiner Liebe. Gottes Zorn richtet sich gegen die Sünde und Gottes Zorn kommt auf den Sünder letztendlich, auf den der Sünde tut, über den der Sünde tut. Das ist jetzt erstmal ein Problem. Ich sehe das als Problem, weil ich nicht von mir sagen kann, dass ich frei von Sünde bin. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du von dir sagen kannst, dass du noch niemals gesündigt hast, heute nicht sündigen wirst und auch niemals mehr sündigen wirst. Ich vermute, dass es keinem von uns hier drin so geht. Das Problem, das wir haben, ist, dass in dem Fall dann Gottes Zorn auf uns lastet, weil diese Sünde sich gegen ihn wendet, weil diese Sünde nicht mit ihm vereinbar ist. Aber Gott hat einen Ausweg gemacht. Viele von euch wissen das schon. Ich denke, die meisten von uns wissen das hier. Dadurch, dass Jesus am Kreuz die Sünde auf sich genommen hat, unsere Schuld getragen hat, kam dieser Zorn über Jesus. Jesus hat diesen Zorn erlitten, der eigentlich auf uns liegen sollte, weil wir gesündigt haben. Und er hat stellvertretend unsere Sünde auf sich genommen und hat sie am Kreuz getragen, damit wir diesen Zorn Gottes nicht mehr ja, auf uns Lasten haben, damit wir nicht in den ewigen Tod gehen. Und das Coole daran ist, finde ich, dass nicht wir uns irgendwas ausgedacht haben, wie wir diesem Zorn Gottes entgehen können, wie wir uns irgendwie jetzt in eine bessere Stellung verfrachten können vor Gott, wie wir ihm irgendwie imponieren könnten, dass er doch nicht mehr zornig ist auf uns, vielleicht besonders nett sein oder wie auch immer. Ich bin ziemlich begeistert davon, dass Gott es nicht an uns gelassen hat, das für uns zu tun, sondern Gott selbst hat einen Weg geschaffen, seinen eigenen Zorn nicht mehr auf uns lasten zu lassen. Er selbst hat das Interesse daran, dass wir diesem Zorn nicht verfallen sind. Er liebt uns. Also Gott ist zornig. Es ist nicht sein Grundwesenszug, aber er ist zornig über Sünde und über den Sünder. Der Sünder wird seinen Zorn erleben, wenn er nicht Jesus Christus als seinen Herrn und Erlöser angenommen hat und sich auf das verlässt, was Jesus am Kreuz getan hat. Also wir wissen, Gott ist zornig, und wir wissen auch, wir sind geschaffen in Gottes Ebenbild. Und somit ist Zorn auch etwas, das wir erleben dürfen und sogar erleben sollen. Es ist vielleicht etwas herausfordernd. Okay, ich war am Sonntag in der Kirche und da haben die mir gesagt, ich soll zorniger werden. Die haben gesagt, Gott ist zornig und ich soll zornig sein. Erzählt es vielleicht nicht genau so, vielleicht noch ein bisschen was dazu erzählen. Aber tatsächlich ist es so. Gott empfindet Zorn und auch wir sollen Zorn empfinden. Bist du zornig über die Sünde, wenn die Chrissy heute Morgen hier vorne steht und erzählt, was in der Welt so vor sich geht, wenn du Nachrichten siehst, wenn du all das Unrecht siehst, das getan wird von Menschen, wenn du all das siehst, wo es einfach nicht so läuft, wie es laufen soll, lässt es dich kalt oder bist du verärgert? Macht es was mit dir? Mit Gott macht es was. Gott gefällt es nicht, und wir sollten auch verärgert sein über den Zustand, wenn Sünde sich einfach breit macht. Was passiert, wenn du Unrecht siehst? Verärgert dich das, wenn du mitbekommst, dass irgendjemand aus deiner Hausgruppe schlecht über jemanden anderen aus der Hausgruppe redet? Passiert natürlich bei uns niemals. Verärgert dich das? Das ist nicht gut, das ist falsch, wir sind eins und wir sollen das nicht tun. Verärgert dich das, wenn die Gesellschaft Werte verdreht, wenn die Gesellschaft die Ehe und Familie zu was macht, das Gott nicht für gut hält und was es auch niemals sein sollte? Verärgert dich das? Das sollte mich und das sollte dich verärgern. Verärgert dich das, wenn es manche Länder gibt, wo die Armen immer ärmer werden, die Reichen immer reicher, die einen im Überfluss leben und die anderen auf der Straße verhungern? Macht uns das irgendwas aus? Schauen wir über unseren kleinen Tellerrand hinweg? Also ich muss zugeben, ich bin sehr sträflich im Nachrichtenschauen, und ich habe mir heute Morgen, jetzt wo Chrissy hier heute oben war, ich habe mich mal wieder geschämt. Also ich glaube, dass es gut ist, die Augen nach außen hin aufzumachen und das, die ganze Sache mit Gottes Augen zu sehen und sich bewegen zu lassen von ihm. Also Zorn ist was Gutes, mit den Gerechten, mit den richtigen Motiven. Aber man muss auch aufpassen beim Zorn. Es ist nicht so, dass wir einfach sagen können, okay, ich werde jetzt zornig und wir müssen nicht darauf achten, in welche Richtung das geht. Also gerechter Zorn ist gut, aber Zorn kann uns immer in Versuchung zur Sünde führen. Und deshalb habe ich jetzt mal einfach in meiner Vorbereitung für mich so drei Kategorien eingeteilt, die es mir einfach leichter gemacht haben, darüber nachzudenken, okay, Zorn gut, schlecht, nicht gut, wie auch immer. Und zwar, oh, das sieht man recht schlecht, aber ich sage euch, was da steht. Ich habe das deshalb in diese Tabelle gemacht, damit man dieses leichte Ungleichgewicht erkennt. Und zwar gibt es einmal den gerechten Zorn, den Gott hat, der richtig ist und der sich gegen die Sünde richtet. Und diesen Zorn, den können und den sollen wir auch haben. Der richtet sich gegen Ungerechtigkeit. Und dann haben wir den Zorn, der eben der Ungerechtigkeit entspringt, beziehungsweise der aus Sünde hervorkommt. Man könnte ihn auch als das beschreiben, was wir heutzutage Wut nennen. Wikipedia sagt, Wut ist eine sehr heftige Emotion und häufig eine impulsive und aggressive Reaktion, ausgelöst durch eine als ungemessen empfundene Situation oder Bemerkung, zum Beispiel eine Kränkung. Wut ist heftiger als Ärger und schwerer zu beherrschen als Zorn. Also wir sollen nicht haltlos sein. Wir sollen nicht einfach unseren Emotionen freien Lauf gehen. Wir sollen nicht ausrasten, vielleicht sogar aggressiv werden. Unser Zorn braucht eine gerechte Grundlage. Und wenn diese gerechte Grundlage nicht da ist, dann ist unser Zorn Sünde. Jesus sagt in Matthäus 5, 22, das ist in der Bergpredigt, ich aber sage euch, dass jeder, der seinen Bruder ohne Grund zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Wer aber irgend zu seinem Bruder sagt, Raka, dem Synetrium, verfallen sein wird. Wer aber irgend sagt, du Narr, der Hölle des Feuers verfallen sein wird. Also Jesus sagt, wer ohne Grund zornig wird, der hat echt ein Problem. Der wird verdammt werden. Das ist ziemlich heftig. Und da steht dieses Wort ohne Grund in diesem Text drin. Das ist das griechische Wort Eike und heißt, wer vergeblich aufgebracht ist oder wer vergeblich zürnt. Das Wort ist nicht in allen Stellen drin, ist nicht in allen Überlieferungen drin. Es kann sein, dass es erklärend später dazu kam, aber ich finde, es trifft das Ganze sehr gut, denn wir wissen, okay, es gibt einen gerechten Zorn, aber es gibt auch einen ungerechten Zorn und dieser ungerechte Zorn ist Sünde. Ein Auslöser oder so mitschwingen bei so einem ungerechten Zorn, also ein Zorn, der keine Grundlage hat, könnten Gedanken sein wie, weil ich glaube, dass X oder Y mich nicht leiden kann, bin ich wütend. Die mag mich einfach nicht, die begegnet mir immer so komisch, das macht mich wütend, kann die mir nicht mal normal begegnen. Oder vielleicht denkt der Simon, er ist ja viel geistlicher als ich. Der denkt wirklich, er hätte mehr drauf als ich und dabei, naja, soll mal sagen, wie oft er Bibel liest. Oder vielleicht denkst du, Mensch, die Person in meiner Hausgruppe, die nimmt mich einfach nicht für voll. Wenn ich was sage, dann hat sie entweder was dagegen oder sie ignoriert mich, ich fühle mich nicht verstanden. Meine erste Frage an dich wäre, ist da eine Grundlage drunter? Stimmt das überhaupt? Hat diese Person dir das jemals entgegengebracht? Gibt es irgendeinen wirklich belegten Grund, dass es tatsächlich so ist? Ich glaube, meistens sind es einfach Gedanken, die wir haben, wo wir uns selbst nicht wert fühlen, wo wir selbst nicht wissen, wer wir sind und wo wir dann Verhalten, die vielleicht gar nicht so gemeint sind, uns gegenüber sehr persönlich nehmen. Und werden wir dann zornig, dann ist es nicht in Ordnung. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, bei mir kommt es ab und zu vor, dass ich über jemanden was Blödes denke und auch was Blödes sage und dann sage, ja, der meint es ja so oder so und dann ist es immer so doof. Und wenn du dann praktisch mitbekommst oder die Person zu dir kommt, du merkst, oh, das war ja gar nicht so. Der hat es ja doch gar nicht so gemeint. Wenn die Situation sich klärt, dann ist es meistens, also ich fühle mich dann oft beschämt, dass ich so gedacht habe, ich fühle mich dann blöd, selbst wenn es niemand mitbekommen hat, dass ich schlecht über die Person geredet habe oder dass ich irgendwas Falsches gesagt habe oder dass ich die Situation falsch eingeschätzt habe, vor mir selbst habe ich ein schlechtes Gewissen, dass ich die Situation so falsch gedeutet habe und daraufhin ärgerlich war. Und das ist ein Indikator dafür, dass ungerechter Zorn nicht in Ordnung ist. Sogar wir selbst merken das, wir schämen uns dafür. Ungerechter Zorn kann auch ein Zorn sein, der aus meiner selbstsüchtigen Natur kommt, der aus deiner selbstsüchtigen Natur kommt. Vielleicht willst du irgendwas und du bekommst es aber einfach nicht und dann macht dich das zornig. Vielleicht bist du zornig auf Gott. Vielleicht wünschst du dir schon seit Ewigkeiten einen Partner und der kommt einfach nicht. Und denkst dir, Mensch Gott, du müsstest doch eigentlich wissen, dass ich das brauche. Und du ärgerst dich über Gott, dass scheinbar alle um dich rum in Haus des Herrn 5 Hochzeiten pro Jahr und du kriegst keinen ab. Du kriegst keine ab. Du gehst leer aus. Du fühlst dich ungerecht behandelt. Oder vielleicht bist du zornig, weil du würdest gerne besser aussehen. Denkst dir, Mensch, 5 Kilo zu viel und sonst irgendwie auch nicht so rund oder nicht rund. Und du bist neidisch und denkst, Mensch Gott, du hättest es doch wirklich besser mit mir meinen können. Du bist zornig auf Gott. Oder vielleicht bist du zornig auf deinen Chef, weil du hättest ja wirklich eine bessere Stelle verdient gehabt und überhaupt mehr Geld sowieso, weil du leistest ja eigentlich auch schon ziemlich gute Arbeit und deine Freizeitwünsche könnten ruhig auch mal berücksichtigt werden. Vielleicht bist du zornig auf, weiß nicht, bilde dir sämtliche Beispiele mit dazu. Aus meinem Leben gibt es en masse, wo ich mich ständig ärgere. Und da ist die Frage an uns. Wenn du das Gefühl hast, Wünsche, die du gerechtfertigterweise hast, werden nicht erfüllt und deshalb zornig bist, dann frag dich, entsprechen deine Wünsche Gottes Wünschen? Sind es wirklich Ansprüche, die du hast? Oder willst du einfach was und Gott ist halt der Meinung, nee, jetzt nicht, ich weiß besser, was gut für dich ist. Ich kenne dich doch. Ich weiß, wann der Zeitpunkt ist und ich weiß, wie es sein soll. Und ich gehe mit dir, ich führe dich in die Situation und ich gehe mit dir durch die Situation. Sag's mir, wenn du zornig bist, aber ich versichere dir, ich mach's gut mit dir. Ich gehe den richtigen Weg mit dir. Also Zorn, der keine gerechte Grundlage hat, Zorn, der nicht Gottes Motiven entspricht, ist kein gerechter Zorn. Und dieser Zorn ist automatisch Sünde. Zorn, der über mich hinausgeht, der mich übermannt und der mich aggressiv macht, ist Sünde. Und dann habe ich in meiner Kategorie noch den dritten Punkt, der leider auch auf der eigentlich roten Seite, der gefährlichen Seite ist. Ist ein gerechter Zorn, der ja an und für sich gut und richtig ist, aber dieser gerechte Zorn führt nicht Gott, aber führt uns, weil wir Menschen sind, weil wir jeden Tag in der Versuchung stehen zu sündigen, kann uns zur Sünde führen. Das kann sein, du bist zornig über irgendwas, was wirklich ungerecht ist und du fängst plötzlich an, einen Zorn zu entwickeln, der nicht mehr in Ordnung ist, weil er sich aggressiv gegen Menschen wendet, weil er verbittert ist, weil er einfach nicht mehr loslässt. Und das ist nicht in Ordnung. Also wir sollen einen gerechten Zorn haben, aber aufgepasst. Bei diesem Zorn besteht die Gefahr, dass er um sich greift. Vielleicht wie bei einem Feuer, das man macht, oder Kohlen, die man legt auf eine Wiese, die schon an manchen Stellen so ein bisschen trocken. Man legt vielleicht sogar ein paar Steine außenrum, weil man denkt, dann passiert nichts. Aber wie schnell springt ein Funke über auf das trockene Gras und du hast einen Brand. Und ungefähr so, wie mit solchen glühenden Kohlen auf einer Wiese, sollten wir mit unserem Zorn umgehen, nämlich wachsam. Wir sollten aufpassen, dass unser Zorn gerechter Zorn ist und nicht übergeht in Sünde. Paulus wusste das auch, dass Zorn ziemlich gefährlich ist. Ich glaube, er war ab und zu zornig und ich glaube, dass er da auch einiges zu lernen hatte, wie ich auch. Und deshalb hat Paulus, ich nenne es mal, 3 Zornregler hier eingebaut, die wir beachten sollten. Den ersten Zornregler, den wir hier in unserer Bibelstelle finden, ist, wenn du zornig bist, sündige nicht. Auf unsere seelischen und körperlichen Reaktionen haben wir meistens recht wenig Einfluss oder können die sehr schwierig nur kontrollieren. Wenn du zornig bist und plötzlich einen Schweißausbruch bekommst oder, keine Ahnung, dein Herz anfängt zu schlagen, da hast du jetzt erstmal nicht so die große Kontrolle drüber. Aber es gibt was, das du kontrollieren kannst, wenn der Zorn aufkommt. Das sind deine Gedanken. Es gibt immer den Moment, du erlebst irgendwas, Reaktion, Zorn, vielleicht angemessen sogar. Und dann kommt ein Moment, wo tatsächlich unser Gehirn noch funktioniert, in den meisten Fällen. Du kannst dich entscheiden, okay, wie reagiere ich jetzt drauf? Was denke ich über die Situation? Wie gehe ich gedanklich an die Situation heran? Und wie handle ich dann aus diesen Gedanken heraus. Also wir können unsere Gedanken und unser Handeln kontrollieren. Ich weiß nicht, ob ihr euch an manche Beispiele erinnern könnt, wo ihr zornig wart in eurem Leben. Ich kann mich an vielleicht 2, 3 Situationen erinnern, wo ich mich sehr stark verletzt gefühlt habe. Vielleicht kannst du dich auch an Situationen erinnern in deinem Leben, wo du verletzt wurdest durch irgendeine Situation oder einen anderen Menschen. Und ich kann mich noch ziemlich genau daran erinnern, wie ich mich gefühlt habe, als diese Verletzung kam. Das Erste ist, du bist entsetzt, du willst vielleicht heulen oder du bist schockiert, du ärgerst dich. Und mir ging es damals so, dass ich mit dieser Verletzung über Wochen hinweg gekämpft habe. Und ich kann mich erinnern, dass ich abends in meiner Küche stand und irgendwas geschnibbelt habe und die Gedanken, die schweifen so ab und du bist in Gedanken bei dieser Situation und es kommen Gedanken wie diese blöde Person, das ärgert mich so, wie konnte er sie das tun? Das ist absolut unrecht, das ist nicht gerechtfertigt, ich fühle mich gekränkt. Und das sind die Gedanken, die kommen. Und im gleichen Moment aber, wo diese Gedanken kommen, kam ein anderer Gedanke. Und mir wurde in diesen Gedanken bewusst, okay, ich weiß, so soll ich über niemand denken, ich soll diesen Gedanken nicht nachgehen, das ist nicht gesund, ich soll diese Person lieben, ich soll Gutes über sie denken. Und in diesem Moment habe ich angefangen, meine Gedanken zu kontrollieren und habe Gott gebeten, dass er mir hilft, dieser Person in Liebe zu begegnen, für diese Person wirklich ein Ansprechpartner auch zu sein. Ich habe meine Gedanken selbst unter Kontrolle gebracht und gleichzeitig wusste ich, ich schaff's nicht und habe die ganze Zeit Gott gebeten, hilf mir. Hilf mir, dass ich mich jetzt richtig verhalte. Hilf mir, dass ich jetzt den richtigen Weg einschlage, weil ich wusste, ich kann es nicht aus meiner Kraft. Also wenn du in so einer Situation drin bist, dann bring deine Gedanken unter Kontrolle und bitte Gott, dass er dir hilft, das auch wirklich zu tun. Das ganz Gute ist, was ich herausgefunden habe in der letzten Woche, ist, dass Zorn eben dafür da ist, ein gerechter Zorn, dass er unsere Beziehungen wieder heil macht. Also mich hat das überrascht. Zorn soll dazu dienen, Beziehungen heil zu machen. Zerstört Zorn Beziehungen nicht eigentlich? Ich fand es einen sehr interessanten Gedanken. Wenn du Zorn über, nimm mal an, deine beste Freundin, dein bester Freund verletzt dich durch irgendwas Gesagtes oder Getanes und du wirst zornig, dann soll dieser Zorn dazu dienen, dass du erstmal erkennst, huch, hier ist irgendwas schiefgegangen, irgendwas ist hier in unserer Beziehung nicht gerade gelaufen und dann kommt der Moment, okay, Gedankencheck, was mache ich jetzt damit? Und der nächste Schritt sollte sein, aus dem Zorn heraus für Beziehung zu sein, pro Beziehung zu sein, zu sagen, okay, ich erkenne das jetzt, der Zorn macht mich darauf aufmerksam, dass hier irgendwas schräg liegt und jetzt ist mein Zeitpunkt, um zu handeln. Jetzt kann ich einschreiten und an unserer Beziehung arbeiten. Also Zorn sollte uns dazu bringen, dass wir unsere Beziehungen kitten, dass wir Wiederherstellung stattfindet und Versöhnung. Es ist sinnvoll, dann in eine liebevolle Konfrontation zu gehen. Das ist oft besser, als einfach nur den Mund zu halten und zu denken, ach, bringt ja eh nichts. Also wie reagierst du auf Ereignisse, die deinen Zorn auslösen? Wirst du unbeherrscht über die Situation oder sogar über der Person und verurteilst sie? Zettelst du einen Streit an und man schmeißt sich einfach die Sachen um den Kopf? Wünschst du dir vielleicht sogar Rache? Das zahle ich dir heim, das kriegt sie zurückbezahlt. Wirst du vielleicht sogar handgreiflich? Geht dein Zorn so weit, dass du jemanden schüttelst und anfängst zu rütteln oder vielleicht in Gedanken? Wie oft hast du schon jemanden in Gedanken erwürgt oder an Schienbein getreten, das mache ich ganz gerne in Gedanken. Und Jesus sagt aber, es fängt in Gedanken an, die Sünde. Es ist nicht okay, nur weil es nicht zum Ausbruch gekommen ist. Und über die Rache sagt Gott die Rache ist mein. Römer 12, 19 sagt Paulus, rächt euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr, ich werde Vergeltung üben. Also Gott wird es tun. Gott wird für Gerechtigkeit schaffen. Und es ist nicht nur einfach was, das du hinnehmen musst und dir denkst, na gut, dann passiert ja eh nichts, sondern Gott ist gerecht und er wird Gerechtigkeit schaffen in jeder Situation. Du gibst es nicht nur einfach ab, so damit du ruhig gestellt wirst, sondern du kannst es vertrauensvoll an Gott abgeben und er wird sich darum kümmern. Du kannst es loslassen. Also, erster Zornregler, sündige nicht in deinem Zorn. Zweiter Zornregler, lass die Sonne nicht über deinem Zorn untergehen. Und was Paulus hier macht, ist, er fordert uns auf, schnell über Zorn hinwegzukommen, den Zorn schnell loszuwerden. Denn je länger wir diesen Zorn verspüren, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir verbittert werden. Und je länger wir diesen Zorn haben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir das Ganze nachtragen dem anderen, anstatt ihm zu vergeben. Also wir sollen schnell sein im uns versöhnen und im um Verzeihung bitten und wir sollen langsam sein zum Zorn. Und das hier steht, wir sollen die Sonne nicht untergehen lassen über unserem Zorn, heißt auch nicht, dass du bis zum Sonnenuntergang sauer sein darfst, sondern es heißt, so schnell wie möglich. Wenn du merkst Zorn, dann ist es dein Indikator und dein Startschuss, die Beziehungen zu klären. Und damit sollte man nicht noch ewig warten. Natürlich brauchst du vielleicht Zeit, um dir Gedanken zu machen, wie du jetzt richtig mit der Situation umgehst. Aber du sagst nicht, okay, denn das bisschen Ärger, das gönne ich mir jetzt noch. Das tut mir gut, das muss ich ja auch mal rauslassen. Und dann bei Sonnenuntergang in Norwegen oder wo auch immer das ist, wo die Sonne teilweise ein paar Wochen nicht untergeht, ist es eine ziemlich lange Zeit. So sollten wir es nicht verstehen, das wäre übertrieben, sondern wir sollen schnell sein mit dem Vergeben, wir sollen den Zorn nicht lang bei uns halten. Ein Gedanken, den ich hatte, wenn du so einen gerechten Zorn hast, den wir haben sollen, über Ungerechtigkeit in der Welt, darüber, dass Christen verfolgt werden, darüber, dass es Staatsregime gibt, die einfach unterdrücken und morden, da wirst du bestimmt nicht abends sagen, okay, heute Abend lege ich den Zorn zur Seite, morgen früh ist ja ein Gerechter, dann nehme ich ihn wieder. Also, versteht mich nicht falsch, ein gerechter Zorn ist gut, aber auch bei diesem gerechten Zorn immer wieder und immer wieder sollten wir uns überprüfen, sündige ich dabei oder sündige ich nicht? Und dieser gerechte Zorn sollte uns antreiben, zu handeln und in der Situation Lösung zu schaffen oder einfach zu beten für diese Situationen. Der dritte Zornregler. Gib dem Teufel keinen Raum. Also in unserem Interesse, hoffentlich, und in Gottes Interesse, ist es, dass unsere Beziehungen heil sind und dass sie gesund sind, dass sie funktionieren. Wer von euch Ehepaaren wünscht sich eine intakte und gesunde Ehe? Ist normal, ne? Wer von euch wünscht sich gute Freundschaften, die funktionieren? Das ist unser Interesse und das ist auch Gottes Interesse, das gefällt ihm. Es gibt aber einen, dem das überhaupt nicht gefällt. Und das ist der Teufel. Das ist der, der zerstreut. Das ist der, der verleumdet. Das ist der, der anklagt. Das ist der, der falsche Gerüchte hochbringt. Der Teufel wünscht sich, dass unsere Beziehungen von Hass und Gewalt bestimmt werden und dass unsere Beziehungen zu Zerbruch gehen. Gott sieht die Einheit und hat uns als Christen als Einheit geschaffen. Und der Teufel möchte genau das zerstören. Und auch der Teufel weiß, genauso wie Paulus, genauso wie ich, genauso wie ihr, dass Zorn sehr leicht zur Sünde führen kann. Und deshalb ist auch er nicht fern, wenn irgendwo Zorn entsteht. Und er versucht, dich zur Sünde zu verleiten. Und Gedanken, die du dann vielleicht in dem Moment hast, ist, ich habe jetzt aber ein Recht, wütend zu sein, Mensch, das ist aber echt eine Ungerechtigkeit, die mir hier widerfahren ist und jetzt will ich aber auch zornig sein über die Situation, habe ich ja auch am Sonntag in der Predigt gehört, dass wir zornig sein sollen. So nicht. Vergebung ist Pflicht. Wir können nicht einfach zornig sein, weil es gerecht ist, sondern der nächste Schritt ist die Vergebung. Aber der Teufel, der möchte das vielleicht sagen. Dein altes Ich, das möchte dir das vielleicht sagen. Ich habe jetzt aber ein Recht, wütend zu sein. Also ich habe das schon gedacht. Oder vielleicht denkst du dir sowas wie, also ich mache bestimmt nicht den ersten Schritt. Ich habe ja schon die ganze Zeit ständig, gehe ich immer wieder auf sie zu, gehe ich auf ihn zu. Diesmal bestimmt nicht, jetzt soll der mal kommen. Und auch das ist nicht richtig. Das ist Unvergebenheit. Und wenn du diesen Gedanken nachgehst, wenn du diesen Gedanken Raum gibst, gibst du dem Teufel Raum. Da hat er einen Fuß in der Tür und versucht dich zur Sünde hin. Und das ist schon Sünde, diese Gedanken zu denken. Das ist nicht in Ordnung, das ist Unvergebenheit. Und wir sollen diesen Gedanken nicht nachgehen. Wenn du merkst, Gedankenwelt, ist das neuer Gedanke? Nee, eigentlich nicht, dann solltest du den gegengesetzten Gedanken denken, weil das ist nicht das, wie es unserer Natur entspricht. Also die drei Zornregler. Wenn du zornig wirst, dann Paulus Aufforderung, sündige nicht in deinem Zorn. Zweite Aufforderung, lass die Sonne nicht über deinem Zorn untergehen. Vergib schnell, räume das Ganze schnell aus der Welt und gib dem Teufel keinen Raum, in dem du den Gedanken nachgehst, die nicht von Gott kommen. Das ist das, wozu uns Paulus auffordert und wozu ich uns heute Morgen auffordern möchte. Aber wir wollen auch nicht den Überblick über das Große und Ganze verlieren. Wir wissen ja, wir sind in der Predigtreihe Leben im Licht und jetzt sind wir gerade an der Stelle, wo Paulus uns sagt, wie so ein Leben im Licht denn aussehen soll, was das für Früchte bringen soll, wie die Spitze des Eisberges aussehen soll. Und manch einer fragt sich vielleicht, okay, sind das jetzt einfach wahllos zusammengesuchte Tipps, die Paulus gibt, hat sich hingesetzt, Leben im Licht, was könnte man denen Gutes mitnehmen? Naja gut, Lügen ist immer schlecht, Wahrheit sagen ist gut, könnte man ihnen sagen, Zorn, habe ich schon ein paar negative Erlebnisse mitgehabt, könnte man ihnen auch sagen, dass das nicht so in Ordnung ist und ich verrate kein Geheimnis für denjenigen, der lesen kann, nächste Woche geht es ums Stehlen und ums rechte Arbeiten, hat Paulus da einfach irgendwie gedacht, naja gut, damit haben die vielleicht ein Problem und da könnten sich auch Probleme auftun, also nehmen wir da ein paar Beispiele. Ganz so war es, glaube ich, nicht, dafür findet man irgendwie zu viel System in diesem Brief. Der Michi hat letzte Woche schon erzählt, dass das ganze Thema mit dem Lügen aufhören und mit der Wahrheit sagen, sich schon mal in der Bibel gezeigt hat, und zwar ziemlich am Anfang. Das war nämlich das 8. Gebot von den 10 Geboten. Und dazu hat Paulus die Epheser und uns letzte Woche aufgefordert. Er hat nämlich gesagt, hey, diese uralten Gebote, die ihr schon alle kennt, ich gebe euch jetzt gar nichts Neues, ihr braucht gar nicht groß irgendwas extra lernen, sondern einfach das, was schon vor Ewigkeiten gültig war, das ist immer noch gültig. Und ich erinnere euch jetzt dran, lügt nicht, sagt die Wahrheit. Jesus hat es in der Bergpredigt noch verschärft, so wie wir letzte Woche von Michi gehört haben. Und heute haben wir über Zorn, über gerechten Zorn und über ungerechten Zorn gesprochen. Und hier sagt Jesus auch was in der Bergpredigt. Eben, das haben wir vorhin schon mal gehört, wir sollen unserem Bruder nicht ohne Grund zornig sein. Wir sollen keinen Zorn haben, der keine gerechte Grundlage hat. Wir dürfen ihn nicht beschimpfen, weil wenn wir ihn beschimpfen, dann brechen wir das 6. Gebot, das da ist, du sollst nicht morden. Also Jesus setzt in der Bergpredigt ein schlechtes Wort über einen Mitmenschen zu haben, gleich mit ihn ermorden, umbringen. Und das ist ziemlich krass, was Jesus hier von uns erwartet. Also schon in Gedanken, dann schon Mord. Und das ist die ganze Herausforderung an Gottes Gebot. Wir schaffen es nicht, es einzuhalten. Wir sind nicht in der Lage, uns an Gottes Gebote zu halten. Wir brechen sie tagtäglich. Und es ist unmöglich ohne den Heiligen Geist. Und den Heiligen Geist, den bekommen wir, wenn wir eben gesagt haben, ja, Jesus, ich vertraue dir als meinen Herrn und Erlöser, so wie ich am Anfang schon gesagt habe. Wir müssen, damit der Tod uns nicht trifft, uns auf das verlassen, was Jesus am Kreuz getan hat. Dann findet etwas statt in uns. Dann werden wir von einem alten Menschen zu einem neuen Menschen. Vielleicht wie ein Schmetterling, der sich verpuppt. Es ist erst eine Raupe. Und dann kommt plötzlich was komplett Neues dabei raus. Und so ist es mit dir, ist es mit mir geschehen, als wir uns für Jesus entschieden haben, als er uns für sich die Augen geöffnet hat. Wir sind eine neue Schöpfung geworden. Und als neue Schöpfung lebt dieser Heilige Geist in uns, der die ganzen Regeln für uns einhält und der uns hilft, seinen Geboten zu gehorchen. Und selbst wenn wir in Sünde verfallen, und das tun wir immer noch tagtäglich, dann gilt Jesu Kreuz, Jesu Tod am Kreuz für uns. Dieser Zorn, der lastet nie mehr auf uns. Trotzdem sollen wir seine Gebote einhalten. Und das schaffen wir nur durch den Heiligen Geist. Du kannst einmal klicken. Wir haben das Bild schon ein paar Mal gesehen. Wenn wir denken, okay, ich höre mir jetzt diese Predigtreihe an, ich soll nicht lügen, sondern die Wahrheit sagen, okay, schreibe ich mir irgendwo hin, erinnere mich täglich dran, ich soll nicht sündigen in meinem Zorn, okay, kommt auch auf meine Liste, nächste Woche stehlen, gut, mache ich eh nie, mal sehen, was da noch kommt, was Jesus sagt, was schon stehlen ist. Wenn du versuchst, das aus eigener Kraft zu machen, dann probierst du da oben, da ganz oben, irgendwo ein bisschen was da drauf zu bauen. Und das ist ziemlich frustrierend. Das kann nicht funktionieren. Es muss die Veränderung im mittleren Bereich stattfinden, was unterhalb der Wasseroberfläche ist. Unsere Gedanken müssen sich verändern. Wir müssen bereit sein und sagen, Heiliger Geist, verändere du mein Denken, dass ich ganz natürlich so reagiere, wie es dir gefällt. Und er tut das Ganze dann in uns. Wir brauchen die Hilfe des Heiligen Geistes und die haben wir nur, wenn wir Jesus Christus vertrauen als unserem Herrn und Erlöser. Das ist unsere Grundlage. Dadurch leben wir und dadurch können wir vor Gott bestehen. Nicht durch unsere guten Werke, indem wir ein paar Krümel auf den Eisberg drauflegen, sondern dadurch, dass Jesus Christus in uns lebt. Ich habe noch ein paar ganz praktische Punkte zum Abschluss. Derer, da sind 5 von Gary Chapman, der dieses Buch über Ärger geschrieben hat. Die erste Hilfe, wenn du in eine Situation kommst und du merkst, okay, es brodelt, würgen, schütteln, treten. Bevor du das alles tust, dann komm erst mal runter, geh vielleicht einen Schritt zurück, zähl vielleicht auf 10 oder auch auf 100, je nachdem, wie viel Zeit du brauchst. Werd dir erstmal bewusst darüber, dass du gerade verärgert bist. Wie oft habe ich schon geantwortet auf irgendwas, auf jemanden, auf eine Aussage von jemandem und dann kommt, hey, warum regst du dich jetzt so auf? Warum bist du so verärgert? Und ich denke so, verärgert? Echt? Oh, ja, stimmt, ich bin verärgert. Also manchmal ist es nötig, dass wir uns erstmal bewusst werden, dass eine Situation uns verärgert hat. Das hilft dann, um ein bisschen einen klareren Durchblick zu bekommen. Dann zweite Hilfe, halte spontane Reaktionen zurück. Also wenn du den hier machen willst, lieber nochmal zurück, nochmal auf 100 zählen, abwarten. Dritter Punkt, finde erstmal heraus, was genau ärgert dich denn jetzt? Was ist denn überhaupt das Problem hier? Liegt es an mir? Ist es was, wo ich irgendwelche selbstsüchtigen Wünsche oder Vorstellungen habe? Oder ist es tatsächlich gerechtfertigt, dass der andere mir gegenüber Unrecht getan hat? Wenn du das dann gemacht hast, dann finde heraus, welche Möglichkeiten du hast. Wenn du merkst, okay, es liegt an mir, dann solltest du erstmal mit dir selbst und mit Gott klarkommen. Vielleicht dich zurückziehen und es vor Gott bringen, warum ärgert mich das jetzt, warum hat es mich schon wieder aufgewühlt und dann vor ihm loslassen, im Gebet mit ihm besprechen. Aber vielleicht merkst du tatsächlich, dass es etwas ist, wo du dich gerechterweise verletzt fühlst oder zornig wurdest. Und dann kannst du dir überlegen, okay, wie kann ich jetzt vorgehen? Suche ich das Gespräch? Handle ich einfach so, dass es die Situation wieder in Ordnung bringt, ohne es direkt anzusprechen, kann manchmal auch hilfreich sein. Einfach zu sehen, welche Möglichkeiten habe ich jetzt, dass diese Beziehung wiederhergestellt wird. Denn das soll das Ziel von deinem Zorn sein, dass es danach wieder gut ist, dass Vergebung da ist. Und der fünfte Punkt, handle konstruktiv. Wenn du dir Gedanken gemacht hast über all das, zu einem guten Schluss gekommen bist, dann mach nicht diesen, sondern dann mach das, was eben dabei rausgekommen ist. Ich fand es hilfreich. Ihr könnt es gerne anwenden. Genau, ich bete noch kurz. Ja, Gott, ich danke dir, dass du bist, der du bist. Du sagst selbst, ich bin der, ich bin, und keiner gleicht dir. Gott, ich bitte dich, lass du uns dich klarer sehen, lass du uns dich erkennen, wie du wirklich bist. Und lass uns sehen, wie dein Wille geschieht, Gott, und lass uns eins sein mit deinem Willen. Lass uns sehen, über was du zornig bist. Lass uns sehen, über was du dich ärgerst, und lass unser Herz eins werden mit deinem Herz. Lass uns betroffen sein von Ungerechtigkeit und nicht gleichgültig. Und lass es für uns wirklich zu einem Antrieb und einem Startschuss werden, in die richtige Richtung einzutreten für die Gerechtigkeit und wirklich in deinem Sinne zu handeln. Gott, ich danke dir, dass du uns in deinem Ebenbild geschaffen hast, und wir wollen dir immer ähnlicher werden. Und ich bitte dich, arbeite du an uns diese Woche, und du siehst, wo jeder einzelne von uns seinen Ansatzpunkt hat. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du an uns wirken möchtest. Amen.